Wir wollen dir danken, Vater, für das, was du uns in diesen Stunden miteinander gegeben hast. Wir danken dir, dass du unser Nachdenken begleitet hast. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns wirksam ist. Wir danken dir für diese Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Heiligen Schrift, der Bibel. Wir danken dir für alles nachvollziehen können mit Kopf und Herz dessen, was wir tun und wozu du uns herausforderst. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Und wenn wir jetzt noch einmal eine abschließende dritte Etappe vor uns haben, dann bitten wir dich, gib uns noch einmal Spannkraft des Geistes, ein offenes Herz, klare Gedanken. Segne du dieses Zusammensein. Tu du das, was du dir vorgenommen hast, damit wir mutig, glücklich, klar, konsequent den Weg gehen können, der dir gefällt. Amen. Ja, ich möchte noch einmal die Linie zeichnen, die wir gegangen sind. Wir haben nach einem ganz kurzen Blick in die Textentstehung uns der Kanonbildung gewidmet. Altes Testament, erstaunlicherweise einfacher als Neues, überraschende Abteilung Septuaginta mit allem, was so dazugehört, sind weiter marschiert und sind im Neuen Testament angekommen. Das innere Zeugnis des Neuen Testamentes, in gleicher Weise Schrift zu sein, Wort Gottes zu sein. Wir haben dann eine weitere Spur gezogen und einen Blick auf das Inspirationsverständnis nicht nur der biblischen Autoren geworfen, sondern auch dann der Kirchengeschichte mit dem, was so dazugehört, sind von Tertullian und Clemens und wie sie alle heißen, Augustin zur reformierten und lutherischen Theologie, zur Orthodoxie marschiert. Wir haben dann gemerkt, da gibt es eine ganz wichtige Phase, wo diese Grundlinie des Verbal-Inspirationsverständnisses mit allen Variationen plötzlich in eine schiefe Ebene hineinkommt. Die Krise der Aufklärung, nennen wir es einmal so, sind ein wenig die Spuren gegangen der Bibelkritik, Spinoza, Semmler, Troeltsch, 20. Jahrhundert, und landeten bei der Gegenbewegung des Pietismus, der angelsächsischen Erweckungsbewegung und der Festlegungen der Heiligen Schrift in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Evangelische Allianz, Chicago-Erklärung, was hatten wir noch? Mir fehlt eins. Lausanne. Sie waren da, sie haben aufgepasst. Schön. Dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Modell und sind nochmal zurückmarschiert zu Johann Georg Hamann. Ein Modell, das genau in der harten Zeit der Aufklärung gelebt hat, und haben bei diesem Mann ganz Entscheidendes, meine ich, entdeckt, dass es einen ganz anderen Gedankengang hat. Ich habe nochmal, jetzt in der kleinen Pause, nochmal nachgeguckt, weil ich doch Ihnen gesagt habe, dass Kierkegaard ganz stark Hamann rezipiert. Und Kierkegaard hat von Hamann gesagt, alicit adquet terret, er lockt an und er schreckt ab. Ja, das passt, finde ich gut. Also er lockt an, das ist ganz faszinierend, was bei Hamann ist, und gleichzeitig schreckt er ab, weil schade, man kann ihn nicht verstehen. Also in dieser Dimension ist der Operation bei Johann Georg Hamann. Das Wichtige bei diesem Mann, ich möchte Sie gerne nochmal da ganz bewusst anknüpfend mit hineinnehmen, war dieser Gedankengang, den wir vor der Kaffeepause hatten, der Kondeszendenz, der Erniedrigung Gottes in Jesus Christus, seinem Sohn, und dass diese Erniedrigung in gleicher Weise die Schrift betrifft. Das ist also keine notvolle oder nur geduldete oder eben zugelassene Erniedrigung der Bibel ist. Ich sage es mal ein bisschen scharf, Gott fiel nichts Besseres ein oder Gott hat es halt so laufen lassen, sondern es ein ganz bewusstes Medium, ein ganz bewusstes Mittel, eine ganz bewusste Vorgabe ist. So musste das Wort Gottes sein, weil es eben nicht darum geht, dass dieses Wort Gottes nicht auch genauso unter dem Widerspruch erstes entscheidend erreicht. Dem Widerspruch zum Normalen. Das Widerspruchsdenken von 1. Korinther 1 her gedacht, von der Torheit des Kreuzes, und da ist die Torheit des Wortes Gottes konsequent mit eingeschlossen. Die Torheit des Wortes Gottes ist konsequent da mit eingeschlossen. Und wir haben schon in der Fragerunde gemerkt, das ist nun etwas, was uns sehr hilft, weil dieses fast gleichwertige Verstehen von Wort und Jesus ja eine der Marken neutestamentlichen Denkens ist. dass wir bis dahin kommen, dass wir nachher in der Offenbarung hören von Jesus Christus, er bekommt den Namen, er ist das Wort Gottes. Das heißt, das, was nun tatsächlich den Sohn kennzeichnet, kennzeichnet auch die Schrift, sprich die Bibel. Und der gleiche Grundgedanke, der beim Sohn ist, findet sich bei dem, was des Sohnes ist, nämlich beim Wort, ebenfalls wieder. Hat der Sohn sich erniedrigt und kann ich ihn nur in der Erniedrigung erkennen, so hat sich auch das Wort oder wurde das Wort erniedrigt und nur in der Akzeptanz der Erniedrigung kann ich tatsächlich das Wort als solches begreifen. Dieser Anstoß, denken Sie an 1. Korinther 1, dieser Anstoß, dieses Ärgernis, dieses Skandalon, dieses ganz Bewusste, was uns der Apostel Paulus lehrt, das steckt da drin. Wer also die Schrift wirklich erfahren will, muss diese Gestalt der Schrift akzeptieren. Diese von Gott so gewollte Gestalt und Form akzeptieren. Erst im bewussten Akzeptieren dieser Art von Wortoffenbarung offenbart sich auch dann die Besonderheit der Schrift. Und das wiederum können Sie in allen Abteilungen nachvollziehen. Ja, zu merken, wie das zusammenhängt, wenn ich bereit bin, in diese Gestalt der Schrift mit einzustimmen, dann öffnet sich mir die Schrift. Wenn ich in dieser Weise bereit bin, den Christus zu sehen, dann öffnet sich mir der Christus. Und das ist der Gedankengang, der da drin hängt. Und das Schlüsselwort, wir haben es schon mehrfach an diesem Tag gehabt, das Schlüsselwort für den Christus und für sein Wort ist das Stichwort Vertrauen. Das Stichwort Vertrauen. Ich komme zum Christus nur im Vertrauen und ich kriege Zugang im Wort nur über das Vertrauen. Hebt das Verstehen nicht auf, aber geht um das Verstehen bei weitem hinaus. Ja, und dieser Gedankengang, wenn Sie den haben, dann können Sie vieles andere von dem Tag getrost wieder vergessen. Aber dass man den Gedankengang ganz bewusst aufnimmt, hilft einem zu einem reflektierten Verstehen der Bibel, holt einen aus sehr unbefriedigenden Teillösungen heraus, die vielleicht manche von Ihnen begangen haben, nach dem Motto, so ganz schlecht ist es nicht im Vergleich zu anderen Büchern, ist die Bibel richtig gut und so, wie wir auch immer denken, oder wir versuchen einfach diese kritischen Sachen ein bisschen zur Seite zu drücken, oder wir lassen uns eben doch hineinziehen in diese komplizierte Geschichte, die dann in der Aufklärungsnachfolge der Bibelkritik angekommen ist. Nein, es ist ganz bewusst eine Erniedrigung des Sohnes und eine Erniedrigung des Wortes Gottes. Und die akzeptiere ich und erlebe gerade dann den Durchbruch. Heißt, unsere Schlussaufgabe ist, jetzt, wenn wir über den Kanon und die Inspiration nachgedacht haben, dass wir natürlich jetzt ein richtig gutes gemeinsames Fazit ziehen müssen. Ein Fazit, wie ich als Christ zu einem Kanonsverständnis und zu einem Inspirationsverständnis komme. Also diese beiden großen Themen hatten wir miteinander jetzt kombiniert. Man kann sie natürlich auch auseinandersehen. Also einmal der Kanon und dazu dran, gleich dranhängend logischerweise die Inspiration. Jetzt gucken wir mal, welche Zusammenfassung wir hinkriegen. Also, ich habe 7 Sätze für Sie. Und mit 7 Sätzen kommen Sie also halbwegs zu einem Kanon-Inspirationsverständnis. Und da sind genau jetzt die Dinge, die wir in den letzten Stunden miteinander erarbeitet haben, hoffentlich halbwegs drin. Wir kommen zu allerersten, wenn ich den Kanon bedenke und die Inspirationsfrage bedenke, lande ich zuallererst bei dem inneren Zeugnis. Beim inneren Zeugnis der Heiligen Schrift. Mit dem inneren Zeugnis, oder das innere Zeugnis ist besser, nein, ist egal, Sie lesen das schon richtig. Also, beim inneren Zeugnis der Heiligen Schrift, wenn das ankommt, dieser erste Punkt, dann lande ich bei dem Bereich, den wir heute Morgen als allererstes angegangen sind. Nämlich, wenn ich die Bibel aufschlage, begegnet mir in der Bibel, wenn ich einfach mal die Bibel zur Kenntnis nehme, dass die Bibel von der Schriftwerdung und von der Schrift, die sie darstellt, ausgeht. Wo ich die Bibel aufschlage, begegne ich dem. Selbstverständlich, Sie wissen das, im Alten Testament, und Gott spricht, Doppelpunkt, Anführungszeichen, unten. Oder alles reden vom Gesetz, oder halt das Gesetz, oder bleib an dem Wort Gottes. Sie haben Bibelstellen ohne Ende vom inneren Zeugnis her des Alten Testamentes. Also das innere Zeugnis betrifft natürlich das Alte Testament. Es betrifft ganz stark dann Jesus. Was Jesus über die Bibel gesagt hat, ist für uns natürlich von ganz entscheidender Bedeutung, wie Jesus die Bibel, insbesondere natürlich dann das Alte Testament, gesehen hat. Das ist für uns grundlegend und er hat an keiner einzigen Stelle auch nur irgendwo die Tür geöffnet zur Unsicherheit gegenüber dem alttestamentlichen Text oder Einschränkung gemacht oder zum Ausdruck gebracht, denk mal drüber nach und nicht alles ist so direkt von mir oder so irgendwie, sondern jede Aussage des Zusammenhangs von Jesus und Alten Testament ist eine Aussage ganz großer Gewissheit und Festigkeit und Klarheit, dass wir es hier mit Schrift, mit Wort Gottes zu tun haben. Es sind sogar eine ganze Reihe von für uns fast herausfordernden Thesen im Schriftverständnis von Jesus drin, die für die Bibelauslegung für heute eigentlich von sehr grundlegender Bedeutung sein könnten, wenn wir sie denn wahrnehmen würden. Also wie zum Beispiel Jesus die Autorenfrage mancher biblischen Bücher ganz bewusst angeht, wenn er von Jesaja und von Mose redet, die das alles geschrieben haben sollen, dann sind das immer jeweils auch Gedankengänge, die heute natürlich auch vielfach kritisch hinterfragt werden. Also wir haben Jesus, wir haben natürlich als nächstes, was das innere Zeugnis angeht, Paulus und Co. Also wir haben dieses innere Zeugnis, dass wo wir die Bibel aufschlagen, entdecken wir, sie selbst sieht sich als Schrift, sie selbst sieht sich als Wort Gottes, Alten und Neuen Testament. Das ist der erste Schritt, was unser Inspirations-, unser Kanonsverständnis betrifft, ein Zeugnis aus der Bibel selbst heraus. Man kann noch einen Schritt weitergehen, was manche machen. Nämlich was das innere Zeugnis betrifft, könnte man auch sagen, das Faszinierende ist bei allen Spannungen die erkennbare innere Einheit. Manche legen sehr großen Wert darauf, das kann man aber unterschiedlich beurteilen. Innere Einheit meint, faszinierend, dass über einen so großen Zeitraum entstandenes Werk von 66 Büchern einen klar erkennbaren inneren Zusammenhang hat, wobei man eben auch nüchtern sehen muss, es gibt auch ganz schön massive Spannungen zwischen manchen dieser Teile innerhalb dieser Bücher. Aber nehmen wir einmal das als allererstes, was ich wissen muss. Ich habe das innere Zeugnis, nämlich AT, alle Texte, Jesus, Paulus und Co. und vielleicht noch das Thema der inneren Einheit der Heiligen Schrift. Dann kommt als zweites logischerweise das äußere Zeugnis dazu. Beim äußeren Zeugnis landen wir jetzt bei dem zweiten Teil, den wir heute miteinander bearbeitet haben, nämlich bei der Entstehung, bei der tatsächlichen real vorfindlichen Entstehung der Bibel. Wir haben uns jetzt auf einen Aspekt heute ein wenig konzentriert mit dieser Kanonbildung. Man könnte ja in gleicher Weise jetzt noch einmal die Textgeschichten dazu nehmen. Wie können wir uns das vorstellen, wie die Texte geschrieben und gesammelt und weitergeschrieben und aufgenommen wurden? Wäre ja in ähnlicher Weise ein hochinteressantes Thema. Heute bei der Kanonbildung, bei der Textgeschichte und der Kanonbildung haben wir ja das äußere Zeugnis bekommen. Das war jetzt für Sie, das war erkennbar, nicht unbedingt ermutigend bei manchen. Das ist schade, weil eigentlich aus der Sicht ist das Glas auch hier nicht halb leer, sondern halb voll. Nur haben wir natürlich manchmal wie andere Vorstellungen davon, wie es sein könnte. Aber andersherum muss man sagen, es gibt keinen Text aus der Antike, der in irgendeiner Art und Weise eine ähnlich hohe Qualität der Überlieferung und der Zusammenbildung hätte, wie die Texte des Alten und Neuen Testamentes. Das ist ganz klar. Nur haben wir natürlich heute für uns erkannt, oh Mann, da gibt es aber auch manche offene Flanke im System, gerade in der Kanonbildung, wo wir sagen, hätten wir uns jetzt ein bisschen anders gewünscht, wäre für uns besser, wenn es da nicht so gelaufen wäre. Aber zu meinem Kanon-Inspirationsverständnis gehört auch dieses äußere Zeugnis dazu. So sind die Bücher zusammengefasst worden, so hat das funktioniert, so war der Kanon Moratori, so wurden die zitiert in den alten Zeugen, so können wir sehen, wie dann beim Osterbrief und bei Damasus eben das zusammengefasst wurde. Das ist das äußere Zeugnis, das mit dazugehörte zu meinem Kanon- und Inspirationsverständnis. Der dritte Aspekt, den wir miteinander uns angucken wollen, ist das Zeugnis der Kirchengeschichte. Das Zeugnis der Kirchengeschichte. Beim Zeugnis der Kirchengeschichte ist das, was ich jetzt schon mehrfach so als Kette Ihnen versucht habe weiterzugeben, dass mit einem bestimmten Verständnis der Aufnahme des Kanons der 66 Bücher, einem bestimmten Verständnis der Inspiration und dem Obergriff der Verbalinspiration haben wir aufgenommen, tatsächlich wir uns in einer langen Kette aufhalten. Und diese Kette, in der wir uns da aufhalten, ich sag's mal in meiner Sprache, in der fühle ich mich sehr wohl. Das heißt, in dieser Zeugenkette bin ich mit meinem Verstehen des Kanons unter Inspiration sehr gut aufgehoben. Das fängt eben an bei Personen wie Clemens oder Tertullian oder Justin oder Augustin, Athanasius, geht dann weiter über die ganze Reformationszeit, insbesondere auch im Bereich der reformierten Tradition. Denken Sie an Calvin und sein Schriftverständnis oder dann eben auch in der Orthodoxie. Dann in der weiteren Phase des Pietismus oder der angelsächsischen Erweckungsbewegung, bis sie halt heute in den Klassikern der evangelikalen Theologie landen. Und plötzlich merken sie, in dieser Reihe fühle ich mich sehr wohl. Das heißt, ich habe ein Zeugnis der Kirchengeschichte, was in mein Leben hineinwirkt, des Verständnisses, des Kanons und Inspiration, wo ich sage, danke, in dieser Reihe bin ich gern. Ich könnte Ihnen auch eine ganz andere Reihe aufzählen, wo wir dann allein von der Namengebung sagen, nee, danke, da bin ich jetzt nicht so unbedingt gerne mit denen in einen Topf geworfen werden. Aber in diese Reihe der Zeugen der Kirchengeschichte, da kann ich mich gut mitfinden. Da kommt ein inneres Zeugnis, da kommt ein äußeres Zeugnis und es kommt ein Strom aus der Kirchengeschichte in mein Leben, in mein Verständnis hinein. Das vierte, was ich nun brauche für meine Kanons- und Inspirationsfrage, ich habe es mal so genannt, ist das Mahnmal der Geistesgeschichte. Mahnmal der Geistesgeschichte meint nun insbesondere das, was wir uns in der Mittagseinheit vor Augen geführt haben. Wir haben einen absoluten, meiner Meinung nach, einen absoluten Vorteil. Wir stehen nicht mehr mittendrin. Wir stehen schon seit 250 Jahren, können zurückgucken, entdecken, welche Entscheidungen sind, warum, wie gelaufen, wie kam im Fortgang der europäischen Aufklärung, sei es nun holländisch oder französisch oder englisch oder eben deutsch, im Fortgang der Aufklärung es auch zu einem entsprechenden Ansatz, was das Verstehen der Heiligen Schrift betrifft, wie ist der Geist des Rationalismus eingedrungen, wie sind grundlegende Systeme ausgetauscht worden, wie wurde die Reihenfolge zwischen Bibel und Person komplett gewechselt, wie hat der Mensch sich zum Beurteiler der Bibel gemacht und ich merke doch, dass es da ein Mahnmal gibt. Ja, ein Mahnmal, wo ich entdecke, da sind Entscheidungen getroffen worden, die aus der Geistgeschichte nachvollziehbar sind, die aber über eine 250-jährige, inzwischen ja fast 300-jährige Geschichte zu einem ganz bestimmten Ergebnis geführt haben. Und dieses Ergebnis haben wir vor Augen in unserer eigenen Geistesgeschichte Europas und auch weit darüber hinaus. Wir können es mit dem Fazitsatz von Gerhard Mayer nehmen, der Kanon im Kanon kann nicht gefunden werden, das wäre so ein Fazit, oder das man auch eben zum Ausdruck bringt, es ist eigentlich ein prinzipieller Zirkelschluss, dass der Mensch meint, er könne an der Position stehen, Gott sagen zu können, was er ihm bitte zu sagen hat. Also diese beiden Mahnmalgedanken, die sind ganz, ganz wichtig, um nicht in diese Falle da reinzutappen. Und dieses Mahnmal der Geistesgeschichte ist für uns eine ganz große Hilfe. Eine ganz, ganz riesengroße Hilfe und auch zu sehen, wo liege ich da heute mit meinem eigenen Leben. Wir gehen einen Schritt weiter zu meinem Kanon-Inspirationsverständnis nach dem inneren Zeugnis, äußeres Zeugnis, Zeugnis der Kirchengeschichte und Mahnmal der Geistgeschichte kommt als fünfter Gedankengang mein eigenes Zeugnis. Also, das habe ich natürlich jetzt ein bisschen versteckt, was das eigene Zeugnis angeht, aber Sie haben eine kleine Kostprobe ganz am Anfang dieses Tages bekommen. Erinnern Sie sich an den zarten Versuch, aus diesem Seminar ein Seminar zu machen hier, nämlich indem ich Sie fragen ließ, was die andere Person betrifft, wer hat denn an dem Bibelverständnis da mitgearbeitet? Da war plötzlich hoffentlich nicht die Kirchengeschichte das ganz, ganz Große oder sonst irgendwas oder was weiß ich, Kanonsbildung und Jesus Paulus und Co., sondern die schlichte Frage, wie ist denn mein Bibelverstehen geworden? Wer hat da mitgemacht? Und plötzlich merke ich, ich habe doch mit Ihnen ein eigenes Verstehen, manchmal bewusst, manchmal nur halbbewusst, manchmal unbewusst, in mein Leben adaptiert, aufgenommen. Welche Einstellungen, Erfahrungen habe ich denn selber mit der Bibel gemacht? Wie bin ich denn mit der Bibel umgegangen? Wo habe ich die Bibel erlebt in ihrer Kraft, dass sie in mein Leben hineinkam? Unter welchen Voraussetzungen? Unter den Voraussetzungen einer Bibelkritik? Oder unter den Voraussetzungen der Akzeptanz der Bibel, was hat mir gut getan, wo bin ich als Person selber mit in meiner biblischen Geschichte drin? Und ich denke, da stimmen mir ganz, ganz viele zu. Viele von uns haben wirklich das Vorrecht gehabt, über Jahre und Jahrzehnte hinweg an dieser Stelle in einer großen Kontinuität leben zu dürfen. Andere haben manchen Bruch und sonst was, weiß ich. Aber ganz viele von uns haben auch diese große Kontinuität haben können, dass sie in ihrem Bibelverstehen quasi aufgewachsen sind und damit auch durchmarschieren konnten, ohne dass es da große dramatische Einbrüche gab, weil sie dieses Wort Gottes, warum auch immer, Elternhaus, Pastorenschaft, Religionslehrer, Pfarrer, was weiß ich was, christliche Freizeitentagungen, sonst irgendwie, das Vorrecht hatten, ein eigenes, gegründetes Bibelverstehen aufzunehmen und da ihren Weg zu gehen. So, das ist der fünfte Schritt, das eigene Zeugnis. Jetzt sind wir also beim inneren Zeugnis, äußeres Zeugnis, Kirchengeschichte, Geistesgeschichte, eigenes Zeugnis angekommen und kommen jetzt zu einem sechsten Punkt. Und diesen sechsten Punkt, den haben wir von dem, was wir heute haben, jetzt einmal so bezeichnet, es gibt ein geistliches Verstehen. Und bei diesem geistlichen Verstehen kommen wir jetzt an das, was wir in der Einheit gemacht haben vor dem Kaffeetrinken, wo wir also Johann Georg Hamann ein bisschen als Modell versucht haben, ins Visier zu nehmen, dass ich plötzlich begreife, dass alles, was ich hier erlebt habe zu Kanon-Inspiration, ist natürlich ein Stück Verstehen. Aber das Verstehen, was ich bisher habe, landet ja nicht automatisch dabei, dass ich sage, wow, super, alles klar, das ist die Bibel. Sondern sehr differenziert, wenn ich genau hingucke, eigentlich eher vielleicht etwas, man wird ein bisschen leiser. Man geht nicht mehr so ganz so aufgepumpt mit der Bibel einher, wenn man diese ersten 4, 5 Schritte vielleicht sieht. Und jetzt kommt es zu diesem geistlichen Verstehen. Und ich hoffe, dass der Tag so ein ganz klein wenig das bewirkt, dass man begreifen, wie wichtig der Punkt ist, dass sie geistlich verstehen, dass diese Art, wie die Bibel ist, nicht Manko, sondern Qualität der Bibel ist. Ja, dass die Art, wie die Bibel ist, nicht Manko, sondern Qualität der Bibel ist. Die Bibel, ich sag's mal so, kann gar nicht anders sein. Sie entspricht genau dem, was wir ansonsten an Grundtheologie unseres Gottes haben. Genau dem entspricht auch die Bibel. Also dieser Gedankengang der Erniedrigung. Wenn ich das nicht verstehe, mit Überzeugung, dann nage ich immer und immer wieder, wenn ich objektiv hingucke, dass im Grunde um 1 bis 5 mich nicht zu einem grundsätzlichen Akzeptieren der Bibel führen. 1 bis 5 ist wichtig, aber landen Sie nicht dabei zu sagen, gib mir 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, nach dem, was ich jetzt hier weiß, ist eigentlich alles klar. Das ist nicht der Fall. Erst im sechsten Punkt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges dazu, nämlich ein geistliches Verstehen. Ich begreife, die Erniedrigung des Sohnes geht in Korrelation, in Parallele zur Erniedrigung seines Wortes und das ist so gewollt, das ist ganz bewusst so gewollt. Nehmen Sie die Sprache auf von den Windeln, von denen da geredet wird und von dem Esel, auf dem der lebendige Gott sitzt oder wie auch immer, von den Schreibern mit all ihren Einschränkungen, egal, die Bildsprache ist hilfreich und Sie haben es dann drauf. Also dieses geistliche Verstehen ist ein ganz entscheidender Punkt, denn damit komme ich zu einer Wende, wo ich dann siebtens tatsächlich landen muss. Und das siebte ist dann quasi der Wendepunkt. 1 bis 5, alles klar. 6 gibt schon die gewisse Zuspitzung. Siebtens führt nämlich dann zu einer Entscheidung. Ich merke, was die Bibel betrifft, habe ich aufgrund meines geistlichen Verstehens, hier Hamann, eine Entscheidung zu treffen, nämlich ich habe eine Vertrauensentscheidung zu treffen, die zum Verstehen führt, die das Verstehen sucht. Also wenn Sie wollen, wir hatten diesen Satz schon mal erwähnt, dieser Satz, den ich Ihnen genannt habe, Fides Querens Intellectum, ist von Anselm von Canterbury, einem Theologen, der unter anderem dieses wichtige Buch Cur Deus Homus, warum wurde Gott Mensch, geschrieben hat, Satisfaktionstheorie, Versöhnungslehre. Aber hier hilft uns aus einer anderen Stelle. Also Fides, Glaube, Vertrauen heißt auf Deutsch, dass das Verstehen sucht. So ist am besten. Ne? So, ja? Okay, das heißt, ich komme, Vertrauen, dass das Verstehen sucht. Ja? Vertrauen, das Suchende, das Verstehen. Fragen Sie nach, es ist meine Handschrift, ich weiß das. Sie beleidigen mich nicht. Ich mache das, also, Fides, ich bemühe mich jedes Mal, Eckart. Also, Fides querens intellectum, Vertrauen, dass das Verstehen sucht. Verstehen Sie, wir haben hier, es umgekehrt, wir haben hier ein Verstehen, das zum Vertrauen führen soll. Merken Sie es? So, meinetwegen hier so. Ja, hier ist die Bewegung, Quatsch, so. Ja, das ist die andere Bewegung. Ein Verstehen, das zum Vertrauen führen soll. Und wir haben gemerkt, ja, aber. Richtig? Ja, aber. Ganz nett, ja, okay. Und spätestens hier ist dieser Bereich zu Ende. Weil ich begreife, das reicht noch nicht. Damit komme ich noch nicht zu keinem adäquaten Kanons- und Inspirationsverständnis. Ich brauche nochmal einen komplett anderen Gedankengang und der taucht hier mit dem sechsten Feld auf. Ich muss begreifen, halt mal. Es geht nicht darum, dass ich gerne die Bibel ganz anders hätte. Sie wird sich mir nicht anders darstellen. Gott hat sie ganz bewusst so gemacht, wie sie ist. Und das ist gut. Das ist gut. Und dann kommt es zum geistigen Verstehen und zu einer Entscheidung, die ich treffe. Und diese Entscheidung haben viele von Ihnen unbewusst getroffen, warum auch immer, ja, ist klar, aber man kann immer darüber reflektieren und kann man sagen, ist das eigentlich richtig gewesen und merken, Mensch, das ist eine ganz wesentliche Entscheidung, aber ich muss für mein Intellekt das klarkriegen, es war eine Vertrauensentscheidung. Es war eine Vertrauensentscheidung. Es war keine letztlich logisch bruchlose Logik, wo ich einfach sagen kann, ich marschiere so durch, das ist ganz, ganz klar, die mathematische Formel führt dahin. Nein, tut sie nicht. Es gibt Ansätze des Verstehens, was zum Vertrauen führt, es gibt aber eine Grenze und die kriege ich nur über diesen neuen Schlüssel hin und begreife, ich habe jetzt eine Vertrauensleistung einzubringen und diese Vertrauensleistung wiederum führt zu einem erneuten Verstehen. Diese Vertrauensleistung, die ich jetzt einbringe, führt zu einem erneuten Verstehen. Sie führt nicht dazu, dass ich sage, jetzt brauche ich nicht mehr nachdenken. Sondern gerade umgekehrt, wie beim Christus. Indem ich dem Christus vertraue, kommt es zu einem Verstehen des Kreuzes. Ja? Indem ich dem Wort vertraue, kommt es zu einem Aha des Wortes. Ja? Und das ist der Gedankengang, der da dahinter steckt. Und deswegen ist der insbesondere wichtig, dass es zu dieser Entscheidung kommt. Diese Entscheidung muss getroffen werden. Und zwar muss sie bewusst getroffen werden. Und wir kommen jetzt dazu, dass ich nach dieser Entscheidung meiner Meinung nach, ja, ich sage es mal so, in drei Linien unterwegs bin. Wer diese Entscheidung getroffen hatte, ich vertraue der Bibel. Ich akzeptiere den Kanon. Ja, ich akzeptiere den Kanon. Ich sehe, was mit Gerhard Meyer Satz drin ist. Die Providenz muss gedacht werden. Die Vorhersehung muss gedacht werden, sonst komme ich zu keiner Kanonbildung. Gut, ich habe verstanden. Ich muss vertrauen. Begreife ich plötzlich, Mensch, das ist ja genau das, was mein Gott an allen Dingen der Beziehung zu ihm an die erste Stelle setzt. Dass er nirgendwo, bei allen Dingen, das wissen Sie, nirgendwo ihn sagt, ich lege den Beweis hin und dann vertraust du mir. Sondern wissen genau, das ist genau nicht das Vertrauen. So er sagt, ich mache was ganz Verrücktes, vertraust du mir, dann sind wir im Geschäft. Und der Kern ist das Kreuz. Ich hänge meinen Sohn ans Kreuz, etwas ganz Verrücktes, etwas Krankes, etwas Kaputtes, nicht Logisches, griechisches Denken verspottendes und jüdische Religiosität missachtendes. Das mache ich. Vertraust du mir, dann bist du drin. Und das ist mit dem Wort Gottes genauso. Du sagst, und ich sage, Mann, was für ein verrückter Kanon. Was für ein blödes Buch, was für eine schlechte Autorin, was für eine doofe Schreibe, hätte man alles viel besser hängen. Bist du Gott? Was ist das dein Buch? Und Gott sagt, genau das mache ich so. Vertraust du, dann schließe ich dir es auf. Und das ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Jetzt tue ich das. Jetzt tue ich das. Dann habe ich darin drei Folgen. Drei Folgen. Und diese drei Folgen, die möchte ich gerne noch kurz skizzieren. Also ich habe mich entschieden, was dieses biblische Text angeht, und merke nun, das hat Folgen. Das allererste ist, ich genieße die Bibel in vollen Zügen. So, das können Sie natürlich jetzt tun, verstehen Sie? Und das lassen wir uns auch nicht verbieten. Das ist natürlich der absolute Vorteil einer solchen Vertrauensentscheidung, dass Sie das Wort Gottes aufschlagen und sagen, genial, heute spricht der Ewige zu mir. Und nicht sagen, oh Mann, welcher Depp hat denn das entschieden, dass das reinkam? Verstehen Sie? Merken Sie den Unterschied? Gott spricht zu mir. Ich schlage sein Wort auf und komme meinem Vertrauensvorsprung ihm entgegen. Mein Verstand ist voll aktiv, keine Sorge. Ja? Mein Vertrauensvorsprung ihm entgegen und sage, Herr mein Gott, ich vertraue dir und deinem Wort. Damit habe ich eine unglaubliche Basis, dass dieses Buch in vollen Zügen genießen kann. Mit seinem Zuspruch, mit seiner prophetischen Dimension, mit seiner heilsgeschichtlichen Perspektive, mit den Verheißungen, die dieses Wort mir gibt, mit dem Trost, das mir dieses Wort schenkt, mit der Gewissheit. Alles gründet auf dieser Vertrauensvorausgabe, die Sie einbringen. Wenn Sie bei jedem Vers über diesen Teil operieren, kommen Sie nie zu einer Gewissheit, was das Wort Gottes angeht. Oder Sie müssen Verdrängungskünstler sein. Wenn Sie akzeptieren, ich habe eine Vertrauensleistung einzubringen und mein Intellekt ist im Verstehenssuchen dieser Vertrauensleistung, werden Sie genau das haben, dass es Ihren Intellekt enorm inspiriert, aber es ist wie wenn die Tür nochmal aufgeht und diesem Buch herumkurven können auf einer ganz anderen operativen Basis, nämlich mit diesem Vertrauen gesetzt haben. Ich genieße die Bibel in vollen Zügen. Ein ganz, ganz wichtiger Grundgedanke und das merken Sie auch Leuten ab. Leute, die eine Vertrauensentscheidung getroffen haben, was die Bibel angeht, sei es nun bewusst, halbbewusst oder gar nicht bewusst, aber die eine Vertrauensentscheidung getroffen haben, die operieren mit dem Wort Gottes total anders. Können Sie einen anderen als Naivling bezeichnen, meinetwegen, manch einer hat es auch durchdacht und wie auch immer, Sie merken, das ist eine ganz andere Basis, wo man da mit dem Wort Gottes unterwegs ist. Das Zweite ist nun tatsächlich, dass ich, wenn ich die Bibel genieße in vollen Zügen, auch zum Zweiten ich sagen kann, ich verstehe die Konflikte und Grenzen anderer und meide die Fallen. So, das wäre der zweite Gedankengang. Wenn ich so ein Bibelverständnis habe, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, dann überrascht mich das nicht mehr, wenn einer diese Entscheidung nicht getroffen hat, dass der hier irgendwo hängen bleibt. Dann überrascht mich das nicht mehr. Es überrascht mich nicht im Theologengeschäft. Es überrascht mich auch nicht bei manch einem Christen, wenn diese Entscheidung nicht getroffen ist, dann eiert er rum und dann wird er und meidet die Fallen. Also ich verstehe die Konflikte und Grenzen anderer und meide die Fallen. Ja? Das heißt, ich begreife plötzlich, dass andere Personen natürlich da nicht das nachvollziehen können. Dazu gehört auch, wenn es um die Grenzen anderer geht, dass ich plötzlich begreife, dass, wie wir es im theologischen Geschäft sagen, dass natürlich zur Auslegung der Heiligen Schrift eine solche Entscheidung notwendig ist. Denn sonst bleibt alle Auslegung der Heiligen Schrift immer in einem gewissen vorläufigen Feld. Und da können Sie manche Auslegung, die Sie erlebt und überlebt haben, plötzlich nachvollziehen. Weil das natürlich Menschen sind, die das hier versuchen halbwegs hinzukriegen. Wenn aber hier zappenduster ist, dann komme ich über einen gewissen Bereich des Verstehens der Heiligen Schrift natürlich nicht hinaus. Und plötzlich sehe ich die Grenzen, gar nicht im Sinn, dass ich es gut heißen muss, aber im Sinn von, ich verstehe. Und ich begreife das Problem, was wir teilweise auch im theologischen verkündigenden Geschäft haben. Wenn ich natürlich nicht hier gelandet bin, an der Vertrauensvorschuss der Heiligen Schrift gegenüber leiste, dann bleibe ich hier hängen, vielleicht sogar hier. Das blende ich vielleicht sogar noch aus. Und dann erlebe ich genau die Grenzen, Konflikte und Grenzen. Das hilft mir, ganz klar auch mit anderen umzugehen, das nachzuvollziehen. Das macht sich unbedingt schöner, aber lässt mich mehr eine verstandesmäßige Nachvollziehbarkeit erleben und die hilft natürlich an der einen oder anderen Stelle schon enorm. Dazu gehört auch, eben was ich sagte, dass ich dann in die Lage versetzt bin, die Fallen zu meiden. Die Fallen zu meiden. Dass ich manchen christlichen Text lese und denke, guter Redaktor, wie hast du das nur freigeben können? Dass man gar nicht gemerkt hat, dass man die Hintertür, man da so einen seichten bibelkritischen Kram in die Gemeinde Jesu hinein hat streuen lassen. Teilweise von wohlmeinenden, mir auch wohlbekannten Persönlichkeiten, wo ich der Überzeugung bin, die haben die Fallen gar nicht entdeckt. Die Fallen, die wir schon ein bisschen angedeutet haben. Da ist dann die Falle mit drin, dass man unterscheidet zwischen dem, was das Wort Gottes ist und was das Wort Gottes nur enthält. Da kommt diese Falle, die wir benannt haben, dass man auf diese Zeit- und Kulturgeschichte abhebt und damit versucht, ein Wort Gottes auszuhebeln. Da ist ganz, ganz oft der Gedankengang der sogenannten Akkommodation. Das heißt, man sagt, die Bibel hat sich ganz bewusst auf das Niveau der damaligen Kultur eingelassen und vor allem auch die Autoren der Bibel haben sich auf das Niveau der Umwelt eingelassen. Natürlich wusste ein Paulus viel, viel mehr und ein Jesus viel, viel mehr, aber sie haben halt der Dämlichkeit des Umfelds entsprochen, auch ihr Ding stark runtergeschraubt. Und deswegen müssen wir natürlich das jetzt rausfischen. Und schon sind sie wieder in der Falle, dass sie gucken müssen, Vorsicht, 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 was ist denn jetzt mein Maßstab, mit dem ich das messe? Und ich bin am Rand einer Tür, die in einen falschen Weg führen kann. Oder wir haben auch diesen Gedankengang der Diskrepanztheorie. Das heißt, dass man immer wieder gesagt hat, ihr missbraucht die Bibel insofern, als die Bibel an Wahrheit überhaupt nicht interessiert ist. Das ist das, was man schiebt dann ein vorfindliches hebräisches Denken vor, wo man dann meint, das wäre in einer anderen Weise zu sehen. Und dann merkt man gar nicht mehr, wie durch die Hintertür wieder so eine Falle aufgeht und man plötzlich anfängt zu sortieren, ist Wahrheit wichtig? Muss es wirklich auch wirklich sein, was wahr ist? Sie, merken Sie, die Diskussion immer wieder, kommen Sie auf das alte Kanon im Kanon-Thema, ich beurteile, was drinstehen darf. Dazu gehört heute eine ganz neue Variante. Und diese Variante möchte ich zumindest Ihnen noch andenken. Wir haben einen Trend der sogenannten subjektiven Hermeneutik. Hört sich gut an, ne? Subjektive Hermeneutik heißt, schön, wenn Sie die Bibel lesen, nett für Sie, ist auch richtig, ich lese sie anders. Schön, wenn du die Bibel so verstehst, kann ich begreifen, jeder Text versteht jeder anders, ist wunderbar. Das heißt, dein Textverständnis darf stehen bleiben, mein Textverständnis darf auch stehen bleiben und noch 100.000 weitere ähnlich. Jeder Text entsteht neu im Subjekt. Das klingt gut und ist eine Katastrophe. Denn dadurch habe ich keine Chance mehr zu sagen, ich sage es mal ein bisschen radikal, du verstehst falsch, ich verstehe es richtig. Das heißt, ich rutsche von der mühsamen Arbeit, das ist eine mühsame Arbeit, des Verstehens eines Textsinnes, unterlasse diese Arbeit, weil ich sage, es ist mir sowieso egal, der Text hat nur einfach auf mich zu wirken, egal wie. Und das ist eine ganz klassische Falle, wo ich im Grunde genommen nicht mehr interessiert bin an dem vorfindlichen Wort meines Gottes, sondern das Subjekt steht an der ersten Stelle, und zwar die unterschiedlichsten Subjekte. Und deswegen müssen wir aufpassen, wenn bis in ganz fromme Bereiche eine Auslegungsmethode reinkommt, die das mittransportiert. Das ist so meine Sicht, wie ich sehe und wie du dich darin fühlst in diesem Text und wie du siehst in deinem Text und wie du siehst, auch schön, wie du siehst und ist auch noch eine Variante. Und dann landen wir in einem grauenvollen Subjektivismus, der dazu führt, dass ich nicht mehr sagen kann, hier haben wir es mit einer adäquaten Hermeneutik, einer adäquaten Auslegung dieses Textes zu tun. Und im Grunde ist es eine moderne Variante vom alten Spiel. Vom alten Spiel. Ich rutsche raus aus der Vorgabe des Textes und schiebe das Subjekt an die andere Stelle. In diesem Fall aber nicht ein Subjekt für alle, sondern ich habe noch kleine Subjekte, ganz, ganz viele, und lande in einer subjektiven Hermeneutik. Und das findet in ganz, ganz vielfacher Weise statt. Und da muss man echt, 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 echt aufpassen. Teilweise kommt das auch in einer ganz großen Demutshaltung rüber. Nach dem Motto, ich nur für mich sehe diesen Text so. Du für dich kannst ihn natürlich so sehen. Das klingt natürlich enorm gut. Aber so die Hintertür ist es nichts anderes als ich. Das ist mein Ding. Ja? Und ich habe das so und ich bin das so und das ist meine Sicht der Dinge. Und wer mag die noch angreifen? Ja? Also deswegen merken Sie, wie wichtig das ist. Ich verstehe die Konflikte, die Grenzen und bin nun auch wach für die Fallen. Wach für die Fallen, die damit zusammenhängen. Ich komme zu einem dritten und letzten Gedankengang, nämlich ich übe mich jetzt im Gehorsam und Vertrauen. Das, was Sie einmal entschieden haben mit mir, ich vertraue dem Wort Gottes, ist ja nicht etwas, was quasi wie ein Bekenntnis fortan Ihr Leben unbehelligt bestimmt. Sondern Sie wissen in Ihrem Geist, in Biografie und nicht in der meinen, das ist ein Satz, der auch immer wieder gelebt werden muss. Immer wieder neu gelebt werden muss. Sie können dann wunderbar diesen Satz sprechen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich vertraue der Bibel und ich suche mit meinem Verstand dahinterher. Das gelingt dann Ihnen besonders gut, wenn Ihr Leben so läuft, wie Sie es gerade nett finden und die Bibel Ihnen nicht quer in Ihr tägliches Dasein hineinspricht. Es kommt dann zum Härtetest, wenn dann plötzlich das nicht mehr übereinstimmt. Wenn die Bibel, sprich das Wort Gottes, Ihnen etwas sagt und Sie etwas herausfordert, wozu Sie keine Lust haben, was sie extrem schwierig finden, was sie beschränkt, was sie belastet, dann plötzlich sieht ja die Sache ganz anders aus. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das begreifen, dass wir manchmal, man kann es jetzt aktiv-passiv formulieren, uns austricksen lassen oder ich mich selbst austrickse, indem ich so lange dem Wort Gottes vertraue, ich sage es mal ein bisschen scharf, wie es mir Spaß macht. Und solange es dann anders läuft, dann bin ich raus aus dem Vertrauen. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Grundsatz, ich übe mich in diesem Gehorsam. Und je mehr ich mich im Detail geübt habe, desto höher die Chance, dass ich es kapiere, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Dass es jetzt darum geht, tatsächlich an diesem Vertrauen des Wortes Gottes fest zu bleiben. Das heißt, ich habe nicht eine einmalige Entscheidung zugunsten des Wortes Gottes zu treffen, sondern eine tägliche Entscheidung zugunsten des Vertrauens des Wortes Gottes zu treffen, die sich immer wieder in Ihrem Alltag, in meinem Alltag bewahrheiten muss. Vertraust du mir? Vertraust du mir nicht? Vertraust du meinem Wort? Vertraust du mir mein Wort nicht? Ist die elementare, austauschbare Sache jetzt, wenn wir Jesus und Wort Gottes quasi als Parallel setzen. Und plötzlich merke ich, wenn es um die Bibel, wenn es um Jesus geht, dann geht es um eine einzige Sache, die wir ja von Anfang an entdeckt haben, nämlich Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen, das vom Verstand her schon angelegt ist, aber eine Grenze hat. Und Vertrauen, das nun jetzt das Verstehen wieder neu sucht mit dem Vertrauen. Und dann kriege ich ein Bibelverständnis, das hat es in sich. Das hat es echt in sich. Ich genieße die Bibel in vollen Zügen. Ich verstehe die Konflikte und Grenzen anderer und habe nicht in die Fallen. Und ich übe mich im Gehorsam und im Vertrauen. Danke fürs tapfere Mitmachen. Sie sind durch. Jetzt nehmen wir uns noch 2-3 Minuten Zeit, wenn noch 1-2 Rückfragen da sind. Also der Anfang des Satzes war, muss man nicht doch die Zeit bedecken, in der manche Worte der Bibel gesagt
werden. Und ändert sich da nicht dann doch vielleicht was?
Auf jeden Fall müssen Sie die Zeit bedenken. Das war ja genau das, was wir heute ausgedrückt haben, als wir zwischen historisch-kritisch und historisch-biblisch unterschieden haben. Das zeitliche Element fällt nicht weg, auf gar keinen Fall. Selbstverständlich. Das wäre der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, den Sie immer bedenken müssen bei der Bibelauslegung, ist ja, in welche Zeit ist es hineingesagt, das ist das eine, und zu wem ist es gesagt. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ein Wort zu Israel im Alten Bund gesagt worden ist oder zur Gemeinde Jesu im Neuen Bund. Nur diesen Aspekt, den habe ich Ihnen heute natürlich jetzt erspart, weil wir vor 2 Jahren hier das Tagesseminar zum Thema heilsgeschichtliche Bibelauslegung gehabt haben. Ja? Das heißt, natürlich ist das zu bedenken. Nur, es ist immer auf der Grundlage zu bedenken, ich habe es mit Wort Gottes zu tun. Und das ist der massive Unterschied.
Hat es denn für mich nicht manchmal keine Bedeutung mehr oder eine andere Bedeutung, wenn ich an 1. Korinther 11 denke zum Beispiel?
Ja, das ist das, was jetzt wichtig ist. Da haben Sie absolut recht. Zu verstehen ist vom Alten Testament her denkend, ist zuallererst wichtig zu begreifen, das Alte Testament, wo wir meistens mehr Schwierigkeiten haben, hat selbstverständlich eine Bedeutung für uns. Und zwar alle Passagen des Alten Testamentes haben eine Bedeutung für die Gemeinde Jesu. Das ist ganz, ganz wesentlich. Bedenken Sie bitte dabei, das ist ein Riesenthema, ich weiß, aber bedenken Sie einfach dabei, die Zielgruppe des Alten Testamentes sind Sie. Das Alte Testament ist geschrieben worden für Sie und für mich. Ganz eindeutig, so sieht es der Apostel Paulus. Geschrieben für uns. Das heißt, die ganzen Texte zwischen 1. Mose und Malachi geschrieben für die Gemeinde. Das heißt, natürlich muss ich also darum ringen, wie verstehe ich diese Texte für mich im Neuen Testament, was im Alten Testament geschrieben ist. So, und da muss ich heilsgeschichtlich denken, da stimme ich Ihnen zu. Absolut, das heißt, ja, es wird schwierig, jetzt nicht das ganze Thema aufzurollen, das Modell vom Hausbau ist immer noch hilfreich. Ja? Denken Sie beim Hausbau immer daran, dass das ganze Haus gebaut wird und alles, was in diesem Haus gebaut wird, ist gut, aber zu verschiedenen Zeiten werden die verschiedenen Gewerke an diesem Haus tätig. Und das ist bei der Heilsgeschichte der große Schlüssel, um die Bibel zu verstehen. Ja, wenn ich mit meinen Ausschachten anfange, von meinem Keller, dann geht es recht grob und klar zu, aber es ist ausgesprochen wichtig. dass der da ausgekellert wird und dann wird er betoniert und da wird es kräftig zur Sache. Wenn ich aber inzwischen beim Hausbau dabei bin, dass jetzt der Perserteppich im Wohnzimmer verlegt wird, dann helfen mir die von der Abteilung Ausschacht nimmer so sehr. Ja, das heißt, ich muss denken, was auf welcher Ebene wie gesagt ist. Aber was der Ausschachter gemacht hat, war gut und hat für mich immer noch einen Zweck, es zu verstehen. Ja? Und das gilt gerade fürs Alte Testament und im Neuen Testament ganz genauso. Natürlich muss ich gucken, was war im 1. Korinther 11 los in der Gemeinde, aber ich werde nicht diesen Text ausklingen mit dem Hinweis Zeitgeschichte. Das darf ich nicht machen. Ich muss das Verständnis für mich heute suchen.
Ein väterlicher Freund hat mir mal gesagt, die ganze Bibel spricht zu mir, aber nicht die ganze Bibel spricht von mir.
Ja, danke. Das ist gut, ja, zum Beispiel. Ja, das ist gut, ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Argument. Wir können nicht ins einzelne Thema, aber das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil dieses Argument der Zeit- und Kulturgeschichte ist ein wichtiges. Das heißt, es muss eine Rolle spielen, aber es darf nicht dazu führen, dass ich damit die Bibel aushebele. Ja, also ich sage mal ein Beispiel, was doch im Zusammenhang mit dem Vortrag von Stefan Holthaus, glaube ich, an dem Nachmittag diskutiert worden ist, wenn ich richtig nebenbei auf Sendung war. Denken Sie an die ganzen Themen der ethischen Entscheidung zum Bereich Homosexualität. Ja, da ist eine der schlagenden Argumentationen immer die Kultur- und Zeitgeschichte. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich, darf aber nicht dazu führen, dass ich den Grundgedanken von Sexualitäten der Bibel aushebele mit dem Argument, das gilt heute im Prinzip nicht mehr, weil das kultur- und zeitgeschichtlich begrenzt ist, sondern ich muss das dahinterliegende, feststehende begreifen, was grundsätzlich gilt. Und das gilt auch bei 1. Korinther 11. Und das ist die wichtige Aufgabe. Ja? Und diese Dinge, die Aufgabe, der müssen wir uns stellen, auch wenn die manchmal mühsam ist, aber der müssen wir uns stellen. Und heute, gucken Sie meine Texte, läuft ganz, ganz oft das von dieser Schiene ab. Ja, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Ja, natürlich leben wir in einer ganz anderen Zeit. Aber es ist das Wort Gottes für unsere Zeit. Ja? Und er hat sich festgelegt für unsere Zeit. Paulus hat nicht nur an die Korinther damals in den 50ern geschrieben, sondern Paulus schreibt an die Gemeinde Jesu auch im Jahr 2011. Und das ist der Gedankengang, der hier drin steckt. Kanon. Es ist Wort Gottes für mich. Zeitlich, ja. Historisch, ja. Kulturgeschichte, ja. Aber Wort Gottes. Das ist der Clou. Nur dann können Sie die Bibel in vollen Zügen genießen.
Andreas, ich habe noch eine Frage zur Entstehung der Bibel. Ja. Ich komme mit Mose, mit der Niederschrift nicht ganz klar. Wer hat es geschrieben? Ist das eine Erzählung oder eine Berichterstattung? Oder wer? Da stehe ich auf dem Schlauch.
Ja, gut, das ist ein schönes Extra-Thema, richtig, wunderbar. Ja. Wir wissen aus natürlich von Mose, von den 5 Büchern Mose vom Pentateuch, das ist wirklich ein Riesenthema, aber lassen Sie mich so 2 Sätze sagen. Die Entstehungsgeschichte vom 1. Buch Mose, von der Genesis, ist in den Texten relativ schön nachvollziehbar. Sehr, sehr schön nachvollziehbar. Das sind die sogenannten Toledot-Formulierungen. Ja, diese Toledot-Formulierungen, die Sie entdecken, das sind die Texte, die Sie immer nerven. Nämlich, wo da so steht, das ist die Geschichte vom Geschlecht so und so. Und diese Formulierungen sind klare Formulierungen, wo quasi immer ein biografischer Bericht von einer Familiengeschichte abgeschlossen wurde. Und wir wissen, dass quasi von Generation zu Generation diese Toledot-Texte zusammenkommen sind. Das heißt, wenn ich die Aneinanderreihe, und wir können in der Genesis entdecken, diese Textstücke, kriege ich quasi Abraham hin und Isaak hin und Jakob hin und die Josefserzählung hin und merke, dass jede Generation diese Texte der vorhergehenden aufgenommen und angebaut hat. Und diese Texte sind Bausteine, Grundbausteine zum Beispiel vom 1. Buch Mose. Natürlich haben wir ein ganz klitzekleines Problem, das du hoffentlich schon klar durchschaut hast. Der Berichterstatter von 1. Mose 1 ist nicht direkt festzumachen. Wer hat 1. Mose 1 geschrieben?
Da war keiner dabei.
Danke. Der Scherz kam erst langsam an. Ne? Also, 1. Mose 1 und 2 wissen wir nicht, woher der Text kommt, ob das ein Text war, den Gott dem Mose gezeigt hat, ob er in einer Toledot-Abteilung drin war, wissen wir vieles nicht. Aber Genesis ist aufgebaut aus solchen Toledot-Texten. Und dann haben wir eine klare Angabe, mehrfache Angabe, Befehl an Mose, Befehl an Josua, schreibe auf. Schreibe auf, schreibe auf, schreibe auf. Das heißt, wir haben auch mehrfach in dem Pentateuch diese Vorgabe, dass Mose aufgeschrieben hat. Ob er alles aufgeschrieben hat, ob es noch jemanden gibt, der mitgeschrieben hat, sind alles offene Fragen. Aber sowohl vom jüdischen Denken als auch vom inneren Zeugnis Jesus her spielt Mose als Autor der Pentateuchtexte die entscheidende Rolle.
Unter Punkt 3, da haben wir die Kirchengeschichte benannt. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Kirchengeschichte vieles Schlechte produziert hat. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir hier uns auf die Kirchengeschichte beziehen, dann sollten wir das noch, wir haben es ja vorhin gemacht, aber wir sollten immer wissen, wenn wir hören Kirchengeschichte, da sollen wir alle Ohren aufmachen und immer denken, da steckt auch viel drin, was nicht gut ist.
Und total viel, was richtig gut ist. Ja, das ist die andere Seite. Ganz wichtig. Und gerade im Bereich jetzt unseres Themas, das wir jetzt hier haben, haben wir wirklich, ich habe es ja versucht, Ihnen ein paar Namen zu nennen, eine sehr, sehr schöne Kette. Also ich fühle mich ausgesprochen wohl in dieser Kette. Ja, in dieser Kette zwischen Clemens, Tertullian, Athanasius, Augustin, Luther, Calvin, Spener, Franke, Zinzendorf, Wesley, Spurgeon. Schöne Gemeinschaft. Und mit ihrem Inspirationsverständnis lebe ich sehr fröhlich. Ja, das heißt, da gibt es wirklich das, was ich meine. Tatsächlich, das möchte ich gerne haben. Das möchte ich gerne haben. Und ich könnte eine andere Linie haben, wo ich nicht drin sein möchte. Ja? Und die haben auch angedeutet heute, die zitiere ich jetzt nicht nochmal, ja, wo ich sage, doch, das ist eine Kette, die mir hilft. Das ist ja nur ein Baustein, der mir hilft. Aber noch einmal, es ist eine Verstehensgrenze, das brauche ich ja nicht wiederholen.
Wenn ich davon ausgehe, dass es viele Leute gibt, die ihre Punkte so befolgen, wie kommt es dann, dass trotz ehrlichen Suchens und Bemühens noch so unterschiedliche Lehrmeinungen hervortreten und auch Dissonanzen und sogar bis hin zum Streit?
Ja, ich denke, das ist gut, dass Sie es nochmal erwähnen. Ich würde zwei Dinge dazu sagen. Das eine, was dazu gilt, ist, das gehört zum Windelcharakter. Das gehört mit zum Windelcharakter. Das heißt, auch das muss ich mit einkalkulieren, dass aufgrund des Windelcharakters es tatsächlich zu solchen Schwierigkeiten des Verstehens gibt. Wir können nur das Beispiel von 1. Korinther 11 nehmen, was da angesprochen wurde, wo vom Windelcharakter her es gar nicht so einfach ist, rauszukriegen, wo geht der Weg hin. Erster Teil. Zweiter Teil ist, dass natürlich jetzt auch die andere Seite nicht zu unterschätzen ist, die ich hier angeschrieben habe. Ja, unterschätzen Sie sich nicht, unterschätzen wir uns bitte nicht im persönlichen Austricksen der vorgegebenen Wahrheit der Heiligen Schrift zu unseren Gunsten. Ja, das heißt, sehr oft sind wir Meister, das ist ganz normal erstmal, ja, sehr Meister darin, dass das bitte auch rauskommen soll bei dem Text, was ich mir vorher gedacht habe, was rauskommen sollte, damit es mir entspricht. Also ich würde die zwei Seiten sehen. Die eine Seite betrifft den Windelcharakter und die andere Seite habe mit meiner, sagen wir es mal, paulinisch-adamitischen Existenz zu tun. Und deswegen kommt das dazu.
Die Schwierigkeit, um da eine Antwort vielleicht zu versuchen, steckt meines Erachtens darin, dass es weltweit mehr als 20.000 christliche Kirchen gibt. Innerhalb dieser 20.000 christlichen Kirchen ist allein die katholische Kirche nur eine Kirche. Und alle haben sie die Bibel als ihr wahres Wort. Und jeder legt es so aus, wie er seinen Schwerpunkt setzt in seiner Glaubensrichtung. Und wenn ich also 20.000 christliche Kirchen weltweit habe, dann darf ich mich nicht wundern, dass diese Frage, die eben aufgekommen ist, ganz berechtigt ist.
Bitte schön. Ja, also ich würde sagen, dass diese 20.000 christlichen Kirchen sind nicht mein Problem. Überhaupt nicht mein Problem, sondern meine eine Gemeinde ist mein Problem. Was interessieren mich die 20.000 anderen? Meine eine Gemeinde reicht doch völlig aus. Ja? Und das ist genau das, wo ich jetzt mit Ihnen auf dem Weg bin und sagen muss, lass uns die Heilige Schrift aufschlagen. Wir leben in diesem Prozess und jetzt gehen wir die Sache an. Ja? Und auch da gilt wieder, ich will ja das nicht harmonisieren, aber es ist eine Grundsatzfrage, ob ich das Glas halb voll oder halb leer sehe. Ja? Was Gemeinde Jesu auf dieser Welt angeht, bei allem, was wir über diesen Chaos-Club sagen können, richtig, aber das das überhaupt so funktioniert, ja, ist ein Wunder, ein ganz besonderes Wunder des Wirkens des Heiligen Geistes, gerade aufgrund der Voraussetzungen, die Sie benannt haben.
Also der Kanon hat wohl der König David sehr gut geäußert, wenn er sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und das ist der Erste. Der Zweite, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Dankeschön. Hab herzlichen Dank für diesen Tag. Hab herzlichen Dank fürs Nachdenken über unsere Einstellung und Entscheidung deinem Wort gegenüber. Hab herzlichen Dank für das Aufnehmen, Begreifen und Fassen können dieses ganz besonderen Geschenkes, ganz besonderen Geheimnisses deines Wortes. Hab Dank, wo wir diese Entscheidung schon getroffen haben, sie erneuern oder sie treffen, dir zu vertrauen mit deinem Wort und zu erleben, wie dieses Vertrauen zum Verstehen führt, zum Genießen des Wortes führt, zur Bewahrung führt, zum Segen führt. Möchte ich bitten für die, die jetzt am Ende dieses Tages aufbrechen, dass du sie wohlbehalten nach Hause bringst. Möchte ich bitten, dass du uns beim Aufschlagen der Bibel mit dem Wissen dieses Tages eine ganz große Freude schenkst. Möchte ich bitten, dass du deine Gemeinde bewahrst und festhältst an deinem Wort, an dir selbst, Herr Jesus Christus. Hab Dank dafür. Amen.